BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Heute blicken wir von außen auf die EU. Dazu reisen wir gemeinsam in die Schweiz. Wir schauen uns an, wie die Schweiz auf die EU blickt und vor allem auf das, was Kritiker aus der Schweiz an der EU auszusetzen haben. Man kann davon lernen, auch für uns selbst in der EU, und daraus ableiten, was die EU besser machen könnte, um in Zukunft nicht nur attraktiver für andere Länder zu sein, sondern auch mehr Wohlstand für die Mitgliedsländer der EU zu schaffen. Ich finde das ein hochrelevantes Thema, gerade in diesen Zeiten. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Vielleicht kennen Sie das Gefühl, Märkte schwanken, Nachrichten überschlagen sich und trotzdem wünscht man sich natürlich, dass das eigene Vermögen für einen arbeitet. In einem der härtesten Tests der Branche, dem Vermögensverwaltertest des Magazins Kapital, wurde Liquid jetzt im 7. Jahr in Folge mit der Höchstnote ausgezeichnet. Liquid begleitet dabei nicht nur mit digitalen Lösungen, sondern hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen und das eigene Kapital mit einem verlässlichen Partner zu entwickeln. So wird die Entscheidung für Liquid schnell zu einer Sternstunde für ihr Kapital. Strategien, Transparenz und langfristige Perspektive vereint. Mehr dazu unter liquid.de/awards. Liquid schreibt man L-I-Q-I-D.
Bevor wir loslegen, noch diese kleine Bitte. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, so seien Sie doch so nett und hinterlassen eine Bewertung in Ihrer Player-App, gerne auch verbunden mit einem Kommentar. So werden noch mehr Hörer bzw. potenzielle Hörer auf diesen Podcast aufmerksam. Wie angekündigt, geht es heute um die Schweiz. Doch beginnen möchte ich mit einem Blick auf den Brexit. Der britische Telegraph schrieb dazu vorletzte Woche Folgendes.
Und 52% der Briten haben in einer Umfrage von More in Common angegeben, für den Verbleib in der EU zu stimmen, wenn das Referendum heute stattfinden würde. Die Zustimmung für den Brexit ist hingegen auf 29% gesunken. Die Umfrage zeigt, dass der Brexit-Bürgerkrieg wenig mit dem zu tun hat, was in Europa passiert. Die Kernfrage, ob Großbritannien ein vollständig selbstverwalteter Staat mit eigenem Parlament, eigenen Gesetzen und Gerichten, eigener Währung, Zentralbank und eigener Geld- und Fiskalpolitik sein sollte, wird kaum thematisiert. Die Umfrage wirft eine irrelevante Frage auf, da heute die Wahl auf einen Wiederbeitritt fallen würde. Dies würde einen Beitritt zum Euro und damit die Akzeptanz des Währungssystems und der Haushaltsüberwachung der EU bedeuten. Es würde bedeuten, einen stark aufgestockten EU-Haushalt zu subventionieren, während Brüssel versucht, die Ausgabenobergrenze für die Jahre 2028 bis 2034 von 1,2 Billionen Euro auf 2 Billionen Euro anzuheben und eine Fiskalunion einzuführen, in dem der einmalige Covid-Wiederaufbaufonds dauerhaft gemacht wird. Würden sich diese Wiedereingliederungsbefürworter durchsetzen, wenn all dies in einem neuen Referendum ans Licht käme?
Der Autor beklagt sodann den schlechten Zustand der EU, der auch viel mit dem Fehler der Euro-Einführung zu tun hat, und kommt zu dieser Schlussfolgerung.
Es versteht sich von selbst, dass Europa das Hauptopfer seiner eigenen Politik ist. Es war so besessen davon, Sparmaßnahmen durchzusetzen, um den Euro funktionieren zu lassen, in Anführungsstrichen, dass es während des gesamten verlorenen Jahrzehnts die Investitionen auf ein Minimum reduzierte und sich während der digitalen Revolution selbst aus dem Spiel genommen hat. Europa schwächte seine militärische Verteidigung weiter, selbst nachdem Russland 2014 Teile der Ukraine erobert hatte. Europa verbrachte so viele Gipfel damit, sich mit den Widersprüchen der Währungsunion auseinanderzusetzen, dass es an nichts anderes mehr richtig dachte. Wären die unterschiedlichen Nationalstaaten Europas heute reicher, glücklicher, besser verteidigt und wettbewerbsfähiger in der Weltwirtschaft, wenn die EU den Euro nicht eingeführt hätte? Wären ihre Beziehungen zu den USA besser, wenn sie nicht versucht hätte, sich wieder natürlich in eine einheitliche Großmacht zu verwandeln, mit der kaum verhohlenen Absicht, den Dollar zu stürzen und die amerikanische Nachkriegsdominanz umzukehren? Zweifellos. Aber wird man das in europäischen Spitzenkreisen jemals jemanden zugeben hören? Niemals.
Und damit sind wir beim Kernproblem. Die EU, die sie nicht reformiert, die nicht zur Kenntnis nimmt, dass wir es mit einem immer stärkeren Niedergang zu tun haben. Wir haben am letzten Mittwoch im BTO Refresh ja einige Zahlen dazu wiederholt. Doch kommen wir damit zur Schweiz. In der Schweiz liegt nämlich ein neuer Vertrag auf dem Tisch. Ein Vertrag, der die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der EU für die kommenden Jahre und Jahrzehnte regeln soll. Und dieser Vertrag ist durchaus umstritten. Es geht natürlich in diesem Podcast nicht darum, über die Innenpolitik der Schweiz zu berichten und schon gar nicht darum, irgendwelche Schweizer Entscheidungen zu beeinflussen. Mir geht es darum, zu lernen. Mir geht es darum, das Feedback von Kritikern der EU aufzunehmen und damit der EU und uns allen einen Spiegel vorzuhalten über das, was gut läuft und über das, was nicht so gut läuft und wir besser machen sollten. Deshalb heute der Blick auf die Rahmenvereinbarung, die auf dem Tisch liegt. Beginnen müssen wir natürlich mit einem Ereignis, welches die Schweiz in Aufregung versetzt. Donald Trump hat nämlich das Land mit 39% Zoll belegt. Damit hatte niemand gerechnet.
Guten Abend und herzlich willkommen zur Tagesschau. Die US-Zölle sind in Kraft getreten und treffen die Schweiz hart. Dazu Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter.
Für die betroffenen Branchen, für die Unternehmen und ihre Beschäftigten ist das eine außerordentlich schwierige Situation.
Das Horrorszenario ist jetzt eingetreten. Mit einer Zollbelastung von 39% auf Schweizer Güter wird der Export der Tech-Industrie in die USA wegbrechen. Es werden sich kaum Kunden finden, die bereit sind, 39% mehr zu bezahlen. Und unsere Marge gibt es schlicht nicht her, diese Kosten selber zu tragen.
Wenn die Zölle wirklich glaubwürdig in Kraft bleiben, dann kostet das so rund 0,3% Wachstum. Umgerechnet sind das etwa 2,5 Milliarden weniger Löhne und Gewinne, die in der Schweiz ausbezahlt werden könnten pro Jahr. Und etwa 12.500 Stellen sind in Gefahr.
Dabei sah es doch zunächst sehr gut aus für die Schweiz. Man zeigte sich zuversichtlich, dass es gelingen würde, einen guten Deal mit Donald Trump abzuschließen. Der Schweizer Tagesspiegel beschrieb das so.
Dabei hatte sich das alles Anfang April noch so gut angelassen. Only winners. Das Telefonat zwischen Donald Trump und Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter, formidabel. Glaubten viele Medien und schrieben die Bundespräsidentin zur großen Trump-Flüsterin empor. Sie selbst glaubte das auch ein wenig. Ich fand offensichtlich den Zugang zu ihm. Er stellte viele Fragen und war sehr interessiert an der Schweiz, hat sie im Magazin Blick ihr Gespräch mit Trump zu den Zolldrohungen beschrieben. Noch letzte Woche in der Publikation Schweizer Familie wies Keller-Sutter auf den Zusammenhang zwischen ihrem Anruf und dem weltweiten Zollaufschub hin. Ich schlug vor, gemeinsam eine Lösung zu suchen und bis dahin die Zölle bei 10% zu belassen. Das hat er am selben Tag getan. Wie weit ich das mit beeinflusst habe, bleibe dahingestellt.
Jetzt würde ich Frau Keller-Sutter nicht dafür kritisieren. Bekanntlich ist Donald Trump ausgesprochen unberechenbar. Das zweite Telefonat lief dann nämlich nicht so gut für die Schweiz wie ursprünglich erhofft.
Look, I did something with Switzerland the other day. I spoke to their prime minister. The woman was nice, but she didn't want to listen. And they paid essentially no tariffs. And I said, we have a $41 billion deficit with you, madam. I didn't know her. I said, we have a $41 billion deficit. And you want to pay 1% tariffs. You wanted 1%. I said, you're not going to pay 1%.
Wir wissen natürlich auch, dass es nicht die Schweizer Premierministerin ist, sondern die Bundespräsidentin. Aber egal. Obwohl die Schweiz einen großen Handelsüberschuss mit den USA erziele, habe die ihm unbekannte Frau, I didn't know her, bloß 1% Strafzoll zahlen wollen. Das geht natürlich nicht, 1%. Stattdessen 39%. Die, wie soll man sagen, sicherlich sehr, sehr erschreckende Zahl aus Sicht der Eidgenossen. Und das Ganze auch noch am 1. August, dem Nationalfeiertag der Schweiz. Die Frage ist, wie geht es weiter? Es gelten die 39%. Aber vielleicht gelingt es ja doch noch, diesen Satz zu korrigieren. Dabei gelten die 39% nicht für alle Exporte der Schweiz. Die Pharmaexporte, die übrigens für den größten Teil der Überschüsse der Schweiz im Warenhandel mit den USA stehen, sind vorerst ausgenommen. Da könnte unter Umständen noch ein höherer Zollsatz drohen. Wie bei anderen Ländern auch, bezieht sich das von Donald Trump kritisierte hohe Handelsbilanzdefizit ausschließlich auf den Güterhandel. Im Handel mit Dienstleistungen erwirtschaften die USA nämlich einen Überschuss in ungefähr gleicher Höhe. Abgesehen von der in ihrer Bedeutung vernachlässigbaren Landwirtschaft gibt es in der Schweiz auch keinerlei Hürden für den Kauf von amerikanischen Produkten. Unstrittig sind die 39% für die Schweizer Wirtschaft dennoch ein schwerer Schlag. Immerhin 19% aller Warenexporte der Schweiz gingen im vergangenen Jahr in die USA. Neben den bereits angesprochenen Pharmaprodukten, die für den größten Teil der Exporte stehen, fast die Hälfte, sind das vor allem Maschinen, Uhren und Luxusgüter und natürlich Kaffee, Käse und Schokolade. Das zweitwichtigste Exportgut in die USA aus der Schweiz nach den Pharmaprodukten sind übrigens Gold, Edelmetalle und Schmuck. Und das mag überraschen. Schaut man genauer hin, so stellt man fest, dass Donald Trump sogar daran Schuld haben dürfte, dass die Schweiz so viel Gold in die USA exportiert hat. Die Neue Zürcher Zeitung erklärt das so.
In der Schweiz werden etwa 30-40% allen Goldes weltweit verarbeitet, aufgeteilt auf 4 Raffinerien, eine in Neuenburg und 3 im Tessin. Das hat historische Gründe. Über weite Teile des 20. Jahrhunderts war Italien das Zentrum der Schmuckindustrie. Um den Goldbedarf der dortigen Händler zu decken, siedelten sich die Raffinerien in der Nähe an, wählten aber die neutrale, sichere und politisch stabile Schweiz zur Verarbeitung des wertvollen Rohstoffs. Das Gold wird zum Beispiel aus den Minen Kanadas oder aus Finnland importiert oder in Form von Altgold angeliefert. Von der Schweiz wird das raffinierte und verarbeitete Gold dann in die ganze Welt exportiert. Der Goldhandel verzerrt die Außenhandelsstatistik derart, dass sie zweifach berechnet wird, einmal mit und einmal ohne Einfluss von Edelmetallen.
Was für ein Pech, dass Donald Trump nicht so rechnet.
Seit Donald Trump Präsident wurde, haben die Schweizer Goldausfuhren in die USA deutlich zugenommen. Was war der Grund für die plötzliche Explosion der Goldexporte in die USA? Die Furcht vor Zöllen. Banken, Asset Manager und andere Investoren waren besorgt, Trump könnte die Einfuhr von Goldbarren mit Abgaben belegen. Deshalb zogen sie Goldvorräte aus London ab und wollten sie rechtzeitig nach New York bringen. Doch es gibt ein Problem. Aus historischen Gründen wird Gold in London in Form von Barren mit einem Gewicht von 400 Unzen gelagert, umgerechnet 12,4 Kilogramm. In New York, an der Rohwarenbörse COMEX, ist hingegen eine Barrengröße von nur einem Kilogramm der vorgeschriebene Standard. Damit das Londoner Gold in New York für die Einlagerung und für Finanzgeschäfte akzeptiert wird, muss es eingeschmolzen und in die neue Form gebracht werden. Die erforderlichen Kapazitäten boten die Schweizer Raffinerien und auf dem Weg von London nach New York sind sie nur ein kleiner Umweg. Die Scheideanstalten erlebten eine selten gesehene Auftragsflut und Auslastung. Der Trump-Zoll auf Barrengold wurde nicht Realität. Deshalb ließ der Run nach wenigen Monaten wieder nach. Seinen Höhepunkt erreichte er im Januar 2025, als nach provisorischen Daten 195 Tonnen Gold aus der Schweiz in die USA exportiert wurden. Im April waren es noch 14 Tonnen, im Mai und Juni noch jeweils etwas mehr als 2 Tonnen. Inzwischen wird sogar in gewissem Umfang wieder Gold aus New York zurück nach London gebracht und zuvor abermals zum Umschmelzen in die Schweiz.
Das ist schon bitter. Donald Trump selbst hat mit seiner Politik zu einem deutlichen Anstieg des Defizits im Warenhandel mit der Schweiz beigetragen. Einfach deshalb, weil man mehr Gold in die USA importiert hat. Und die Schweiz hat quasi eine temporäre Sonderkonjunktur gehabt, dank dieser Umschmelzaktion. Die Frage ist natürlich, was die Zölle für die Schweizer Innenpolitik bedeuten. Wenig verwunderlich wurde die Frage laut, ob die Schweiz alleine in der neuen Welt, wo geopolitische Machtspiele dominieren, überhaupt eine Chance hat. Der Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung, Erik Guja, schrieb in einem Kommentar Folgendes.
Grundlage jeder Strategie ist die Frage, was die Schweiz sein will, um in den Stürmen der Gegenwart zu bestehen. ein Schnellboot, allein und flink, oder ein Kreuzer im Schutz eines Geleitzuges. Das Schnellboot-Szenario verspricht größtmögliche Souveränität. Das Schnellboot bleibt aber ein libertärer Wunschtraum. Der Geleitzug hingegen bietet Sicherheit. Der Zollhammer zeigt, welche Risiken der Alleingang birgt. Souveränität hat ihren Preis, der sich jetzt genau beziffern lässt. 24 Prozentpunkte. Das ist die Differenz zwischen dem Zollsatz für die Schweiz und jenem für die EU. Eine allein auf den Souveränitätsverzicht fokussierte Debatte über das mit Brüssel ausgehandelte Vertragspaket greift zu kurz. Die Überlegung, wie sich die Schweiz in der neuen Weltunordnung positioniert, gehört zwingend dazu. Eine enge Zusammenarbeit mit der EU ist eine Rückversicherung in einer unberechenbaren Welt. Wer das nicht wenigstens in Betracht zieht, hat aus dem Debakel mit Trump nichts gelernt.
Da klingt es bereits an. Die EU als möglicher Rettungsanker für die Schweiz. Doch ist dem wirklich so?
Haben Sie schon mal direkt gehandelt, also so richtig direkt, so dass es gar nicht direkter geht? Nein? Dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direct Broker TradeGate Direct ausprobieren. TradeGate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate Exchange, Europas liquidester Retailbörse. TradeGate Direct ist ein Produkt der TradeGate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Als Betreiberin der TradeGate Exchange bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Real-Time-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und es auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit TradeGate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter www.tradegate.direct.
Die Schweiz und die Europäische Union haben nach jahrelangen Verhandlungen im Dezember 2024 einen neuen Vertragskomplex abgeschlossen, der als Bilaterale 3 bezeichnet wird. Dieser Vertragsentwurf ist ein entscheidender Wendepunkt in der Schweizer Europapolitik, nachdem letzte Versuch eines institutionellen Abkommens im Jahre 2021 gescheitert war. Das neue Vertragspaket umfasst über 750 Seiten Vertragstext und stellt eine der wichtigsten außenpolitischen Weichenstellungen der Schweiz seit der Abstimmung über den europäischen Wirtschaftsraum im Jahre 1992 dar. Um was geht es in dem Vertrag? Es gibt mehrere zentrale Komponenten. Vor allem geht es um Personenfreizügigkeit, Luftverkehr, Landverkehr und natürlich auch den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Das Abkommen wurde, wie die Befürworter feststellen, an moderne Standards angepasst und mit Mechanismen ausgestattet, die eine dynamische Weiterentwicklung ermöglichen. Und genau diese Mechanismen werden entsprechend auch kritisiert. Zusätzlich zu den bestehenden Abkommen bringt das Paket 3 neue Vereinbarungen. Ein Stromabkommen, welches der Schweiz Zugang zum EU-Strombinnenmarkt ermöglicht. Ein Lebensmittelsicherheitsabkommen für einen gemeinsamen Raum der Lebensmittelsicherheit und ein Gesundheitsabkommen zur Beteiligung an EU-Mechanismen gegen grenzüberschreitende Gesundheitsgefahren. Was umstritten ist, ist Folgendes. Das Erste, was kritisch gesehen wird, ist, ich habe es bereits angedeutet, die sogenannte dynamische Rechtsübernahme. In Bereichen, in denen die Schweiz Zugang zum EU-Binnenmarkt hat, soll sich verpflichten, Weiterentwicklungen im EU-Recht zu übernehmen. Zwar behält die Schweiz ein Vetorecht, Sollte sie jedoch davon Gebrauch machen, müsste sie mit Konsequenzen in Form von Ausgleichsmaßnahmen der EU rechnen. Im Zweifelsfall also Geldzahlungen. Die Schweiz sichert sich hier ein Mitspracherecht bei der Ausarbeitung von EU-Rechtsakten, die sie direkt betreffen. Das soll der Schweiz mehr Unabhängigkeit sichern, als es im ursprünglichen Rahmenabkommen, welches im Jahr 2021 gescheitert ist, vorgesehen war. Bei Streitigkeiten zwischen der Schweiz und der EU sieht das neue System ein zweistufiges Verfahren vor. Zunächst entscheidet ein Schiedsgericht, in dem die EU und die Schweiz gleichermaßen vertreten sind. Bei Fragen zum EU-Binnenmarkt muss dieses Schiedsgericht jedoch den Europäischen Gerichtshof beiziehen, der in diesen spezifischen Bereichen die rechtliche Auslegung vorgibt. Diese Regelung zur Rolle des Europäischen Gerichtshofs ist einer der umstrittensten Punkte des Abkommens und wird von Gegnern als fremde Richterproblematik kritisiert. Der zweite umstrittene Punkt ist die Personenfreizügigkeit. Der Schweizer Bundesrat gibt offen zu, dass diese der Preis ist, den die Schweiz für die anderen Binnenabkommen bezahlen muss. Und in der Tat ist die Nettozuwanderung aus der EU in die Schweiz ständig ein Thema in der politischen Diskussion. So betrug der Nettozuzug alleine im Jahr 2024 etwa 53.700 Personen. Zwar gibt es eine Schutzklausel, die es der Schweiz erlaubt, den freien Personenverkehr temporär einzuschränken, wenn die Zuwanderung zu schwerwiegenden wirtschaftlichen oder sozialen Problemen führt. Dabei wurden konkrete Schwellenwerte definiert. Diese Schutzklausel bleibt dennoch umstritten, da ihre praktische Wirksamkeit fraglich bleibt. Die Schweiz müsste nämlich zunächst nachweisen, dass die Zuwanderung tatsächlich schwerwiegende Probleme verursacht. Eine Voraussetzung, die bereits in der Vergangenheit schwer zu erbringen war, da hohe Zuwanderung in die Schweiz meist mit einem wirtschaftlichen Aufschwung einherging. Auch hier kann die EU übrigens bei Aktivierung der Schutzklausel ihrerseits Ausgleichsmaßnahmen ergreifen. Der dritte umstrittene Punkt sind die finanziellen Aspekte. Das neue Vertragspaket sieht eine dauerhafte finanzielle Beteiligung der Schweiz am wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der EU vor. Bis 2030 soll die Schweiz jährlich 130 Millionen Franken zahlen, ab 2030 dann 350 Millionen Franken. Die Beiträge spiegeln, ich zitiere, das Niveau der Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen den Parteien wider und sind Bedingung für den privilegierten Zugang zum EU-Binnenmarkt. Für die Gegner des Vertrages stellen diese Kohäsionszahlungen eine inakzeptable Tributpflicht dar, während die Befürworter sie als angemessenen Beitrag für die wirtschaftlichen Vorteile des Binnenmarktzugangs betrachten. In der Schweiz ist es ja so, dass das Volk bei wichtigen Themen mitreden kann. Es bedarf also hier auch einer Volksabstimmung. Und wie sieht der Zeitplan aus? Nun, nachdem die Verhandlungen im Dezember 2024 abgeschlossen wurden, folgte die formelle Paraffierung im Mai 2025 und nun hat der Schweizer Bundesrat im Juni 2025 die Vernehmlassung zu den EU-Verträgen eröffnet. Diese dauert bis Ende Oktober 2025 und gibt allen interessierten Kreisen die Möglichkeit, zu dem über 2000 Seiten umfassenden Vertragswerk Stellung zu nehmen. Nach Abschluss der Vernehmlassung wird der Bundesrat voraussichtlich Ende 2025 das Parlament entsprechend einbinden. Dieses soll dann den Vertragstext entsprechend prüfen und beraten. Das soll 2026 beginnen und könnte sich bis weit in das Jahr 2027 hineinziehen. Und dann kommt die Volksabstimmung, die dann entweder 2027 oder 2028 stattfinden wird. Und wie wird es nun diskutiert? Die Befürworter in der Schweiz betonen die wirtschaftliche Notwendigkeit und die Rechtssicherheit, die sich aus der Vereinbarung ergibt. Die Schweizer Wirtschaft, vertreten durch Economy Suisse und den Schweizerischen Arbeitgeberverband, steht hinter dem neuen Vertragspaket. Es wird argumentiert, dass die neuen Verträge den, ich zitiere, 25-jährigen bilateralen Erfolgsweg sichern würden und damit im Interesse Schweiz seien. Parteipolitisch ist es auch relativ eindeutig. So unterstützt die Sozialdemokratische Partei das Verhandlungsergebnis wie auch die Grün-Liberale Partei. Die Gegner des Abkommens betonen den Souveränitätsverlust und das Demokratiedefizit der EU. Hauptopponentin ist die Schweizerische Volkspartei. Sie bezeichnet das Vertragspaket konsequent als EU-Unterwerfungsvertrag. Für die SVP stellt das Abkommen einen frontalen Angriff auf die direkte Demokratie dar, da es die Schweiz schleichend in die EU führen würde. Vor allem kritisiert wird die dynamische Rechtsübernahme, die die SVP als automatische Übernahme von EU-Recht interpretiert. Daher der Begriff fremde Richter. Es gibt aber auch Kritiker aus der Wirtschaft. So die Allianz Kompass Europa, die von Wirtschaftspersönlichkeiten wie Alfred Gantner, Urs Wiedlisbach und Marcel Erni, Gründer des Finanzdienstleisters Partners Group, ins Leben gerufen wurde. Diese kämpft, ich zitiere, gegen eine versteckte EU-Passivmitgliedschaft. Die Allianz Kompass Europa hat eine Volksinitiative lanciert, die ein obligatorisches Referendum für weitreichende völkerrechtliche Verträge fordert. Kompass Europa argumentiert, die Schweiz sei von Grund auf politisch und strukturell nicht mit der EU kompatibel. Durch die geplante dynamische Rechtsübernahme drohe eine Nivellierung der Wirtschaft nach unten. Dabei betont die Organisation die erheblichen wirtschaftlichen Unterschiede zwischen der Schweiz und der EU. Bei wichtigen Indikatoren wie dem Durchschnittseinkommen, dem Lohnniveau und den Staatsschulden liege die Schweiz weit vor der EU. In der Tat kann man feststellen, dass es der Schweiz erstaunlich gut gelungen ist, trotz der engen Bindung an die EU, sich in den letzten 25 Jahren von der allgemeinen Stagnation dort abzukoppeln. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist, selbst wenn man es Kaufkraft bereinigt und um die höheren Arbeitszeiten der Schweiz bereinigt, deutlich höher als beispielsweise in Deutschland. Das ist eine Leistung, die man nicht geringschätzen sollte. Doch mir geht es um was anderes. Ich finde es interessant, welche Kritik der EU entgegengebracht wird. Vor allem deshalb, weil sie hier von sehr anerkannten Persönlichkeiten der Wirtschaft kommt. Und deshalb habe ich bereits vor einigen Monaten schon mit Vertretern der Kompass-Initiative gesprochen. Also noch vor dem aktuellen Zollstreit. Immer wieder musste ich das Gespräch leider aufgrund der aktuellen Ereignisse verschieben. Heute aber nun endlich das Feedback der Schweiz zur EU. Bevor ich zu meinem Gespräch mit dem Vertreter der Kompass-Initiative komme, noch dieser Hinweis. Wenn Sie, liebe Hörer und Hörer, zu den Themen Wirtschaft, Politik und Finanzen rund um die Uhr auf dem Laufenden sein möchten, aber noch kein Handelsblatt-Abo haben, dann finden Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven ein H-Plus-Vorteilsangebot. Für nur 1 Euro können Sie 4 Wochen lang auf alle Inhalte zugreifen und sich so von der journalistischen Qualität des Handelsblatts überzeugen. Wie immer finden Sie auch mehr Informationen in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit den Vertretern der Allianz Kompass Europa.
Philipp Erzinger ist Geschäftsführer der Allianz Kompass Europa. Zuvor durchlief er verschiedene Stationen im Finanzsektor und war unter anderem Stabschef des Vorstandsvorsitzenden der Credit Suisse. Und Annette Unger ist Projektleiterin bei Kompass Europa. Zuvor war sie unter anderem stellvertretende Geschäftsführerin der Alumni-Vereinigung der ETH Zürich.
Sehr geehrte Frau Unger, sehr geehrter Herr Erzinger, ich freue mich ausgesprochen, Sie beim Podcast begrüßen zu dürfen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, danke.
Wir wollen heute gemeinsam über die EU sprechen, habe ich mir gedacht, weil Sie beide sitzen außerhalb der EU in der Schweiz. Sie beschäftigen sich aber intensiv mit der EU aus Schweizer Sicht, einfach deshalb, weil Sie aktiv sind, mit Blick auf anstehende Volksabstimmung und so weiter, dafür zu sorgen, dass die Schweiz sich nicht zu sehr der EU annähert. Das wären zumindest mal meine Worte. Und ich würde vielleicht am Anfang gerne verstehen, wie das denn so ist in der Schweiz, weil die Schweiz ist ja eigentlich umzingelt von der EU. Wenn ich das richtig sehe, ist sie rundum von EU-Mitgliedsländern umgeben. Und da frage ich mich so, ist es überhaupt sinnhaft? Ist man überhaupt unabhängig oder ist man nicht, egal ob man Verträge hat mit der EU, so oder so, mit Haut und Haar mit seinem Schicksal an die EU gekettet?
Also es ist natürlich richtig, dass wir im Herzen Europas liegen und tatsächlich von EU-Staaten umzingelt sind und die Verflechtungen naturgegeben natürlich da sind. Aber trotzdem ist die Schweiz ein eigenständiges Land und hat auch ganz eigenständige politische Prozesse, hat die direkte Demokratie, die kein anderes Land in der EU aufweisen kann, und grenzt sich durch politische Unabhängigkeit, durch ein hohes Maß an Souveränität und eben die direkte Demokratie doch sehr, sehr stark ab von den anderen Ländern in der EU.
Okay, das heißt, es geht eigentlich um die andere Art der Demokratie oder um die andere Art, sich selbst zu organisieren. Aber ich meine, früher, als ich das in Italien studiert habe, da gab es Grenzkontrollen, da gab es eine sehr zeitlich befristete Aufenthaltsgenehmigung. Sobald das Studium zu Ende war, war auch die Aufenthaltsgenehmigung zu Ende. Heutzutage, wie im Schengen-Raum, ich komme in die Schweiz rein, ohne meinen Ausweis zu zeigen. Wenn ich jetzt möchte, könnte ich ja theoretisch morgen nach Zürich fahren, könnte mich dort vorstellen, könnte sagen, ich melde mich jetzt hier an. Ich weise nach, ich muss nicht nur Saarstadt leben und könnte dann sozusagen in die Schweiz einwandern. Also vor dem Hintergrund, und ich glaube, die wichtigsten Dinge sind doch schon aufgegeben mit Blick auf die EU, oder täusche ich mich da?
Naja, also Sie beschreiben natürlich letztendlich ein Lebensgefühl, das wir alle, egal ob wir jetzt in der Schweiz wohnen oder in Deutschland oder in anderen Ländern der EU, in den letzten circa 30 Jahren alle erleben, nämlich eine zunehmende Freiheit, auch Bewegungsfreiheit in ganz Europa, einen zunehmenden Wohlstand insgesamt über die letzten 30, 35 Jahre. Und dieses Lebensgefühl prägt uns, gerade unsere Generation, die wir jetzt so langsam, ich sag mal, ins Mittelalter kommen, natürlich enorm. Und Ihre Frage zieht ja auch ein bisschen drauf ab, ist dieses Gefühl in der Schweiz anders? Und da würde ich sagen, nein, natürlich nicht. Da sind wir Teil von Europa, da sind wir geografisch in der Mitte, wie meine Kollegin Frau Unger das gesagt hat. Und wenn man das jetzt differenzieren wollte, dann müsste man in einzelne Bereiche des Handels, der Personenfreizügigkeit und so weiter gehen. Und dort haben wir ja wirklich durch auch die bilateralen Verträge einen Zugang zu ganz vielen Sachen, die früher für alle von uns nicht da waren. Also letztendlich war ja auch der Binnenmarkt, so wie es die EU kennt, vor 30 Jahren auch nicht so, wie er heute ist. Und deshalb, glaube ich, gibt es da gar nicht so einen Unterschied. Das ist das, was wir alle in den letzten 30, 35 Jahren mitbekommen haben, prägt uns alle gleichermaßen. Und es stand heute ja auch eine Lösung, die für alle funktioniert. Die Frage ist jetzt einfach, und da gehen dann die Meinungen eben auseinander, gerade von uns Schweizern und vielen von uns, wie will man diese Beziehung in der Zukunft gestalten? Die EU will eine institutionelle Anbindung der Schweiz an die EU, und wir von Compos Europa sagen nein, das wollen wir nicht.
Und das wäre, glaube ich, ganz gut, wenn wir da mal einsteigen könnten, weil das weiß ich jetzt nicht, mein Hörer wissen es auch nicht. Was heißt eine institutionelle Anbindung? Heißt das, die EU drängt die Schweiz, richtiges Mitglied zu werden und am Ende letztlich faktisch übersetzt, noch mehr in die Kasse einzubezahlen? Weil, soweit ich verstehe, zahlen sie auch schon was ein. Also was heißt denn institutionelle Einbindung? Was ist denn das Ziel und warum drängt die EU da und warum glaubt der eine oder andere Schweizer auch, das wäre ein guter Weg?
Wir haben bisher 1999 und 2004 zwei Pakete von bilateralen Verträgen mit der EU abgeschlossen, und die betreffen fünf Kernpunkte in dem bilateralen Eins, nämlich das Personenfreizügigkeitsabkommen, das Landverkehrsabkommen, das Luftverkehrsabkommen, das sogenannte MRA, also die gegenseitige Anerkennung von Normen, und Landwirtschaftsdossier. Das sind die fünf Dossiers der sogenannten bilateralen Eins. Bilateralen Zwei ist dann mehrheitlich Schengen-Dublin, so wie Sie es auch kennen. Jetzt steht eben die Frage für die Schweiz an, und deshalb engagieren wir uns, wollen wir in diesen fünf Paketen eine Annäherung an die EU dadurch haben, dass wir EU-Recht dynamisch übernehmen und, zweiter Punkt, uns dem EuGH, also dem Europäischen Gerichtshof, in dem Sinne unterstellen. der Kern unserer Debatte auch ist, dass genau diese institutionelle Anbindung unsere Standortattraktivität als Schweiz eben nicht gerecht wird und sicher nicht verbessert. Deshalb wehren Frau Unger und ich uns gegen eine solche institutionelle Anbindung.
Also in einfachen Worten ausgedruckt, wenn die EU jetzt neue Gesetze verabschiedet, sagt das ich zu Lieferkettengesetz oder ähnlichem, damit die nicht automatisch bei Ihnen gelten, sagen Sie, das wollen wir nicht haben. Heute müssten Sie quasi explizit zustimmen. Sie nicken, also das ist ein schönes Beispiel. Oder das andere ist, was bei den Briten ja auch so ein Thema war, die Briten haben ja, als sie den Brexit hatten, hat dieser EuGH auch eine wichtige Rolle gespielt, weil sie gesagt haben, sie wollen im Prinzip keine rechtliche Instanz haben, oberhalb dem obersten Gericht des eigenen Landes. Also sind das so die zwei Knackpunkte, um die es jetzt geht?
Das sind in der Tat die beiden Knackpunkte. Vielleicht noch ergänzend, die dynamische Rechtsübernahme ist in den existierenden Abkommen vorgesehen, aber es ist in dem Rahmenvertrag auch vorgesehen, dass für alle in der Zukunft zwischen der Schweiz und der EU getroffenen Abkommen diese dynamische Rechtsübernahme auch immer mit verankert wird. Und das ist ja für uns auch wie eine Blackbox. Was wissen wir, was wir für Abkommen in der Zukunft abschließen werden und ob wir da eine dynamische Rechtsübernahme akzeptieren können oder nicht.
Deutschland ist ja so, die deutsche Wirtschaft ist ja mal sehr alarmiert, wenn es um die EU geht, und zwar eigentlich im Sinne von, die wollen eigentlich immer möglichst EU-allein sein. Ich glaube, die haben auch immer die Sorge, dass sie einen Wettbewerbsnachteil haben gegenüber den anderen Staaten innerhalb der EU. Wenn ich jetzt Sie höre, dann habe ich Sie verstanden, so dem Motto, naja, die Schweizer Wirtschaft sagt, eigentlich ist es doch super, dass wir unter Umständen, ich sage jetzt mal Regulationsarbitrage, vielleicht ist das übertrieben, machen können, dass wir im Prinzip nicht automatisch das machen müssen, was die Nachbarländer machen, dann bleiben wir relativ attraktiver im Zweifelsfalle.
Naja gut, also jedes Land möchte ja seine komparativen Vorteile ausspielen. Also Sie machen besser Tische, als ich Tische mache, und ich mache besser Stühle, als Sie Stühle machen. Dann gibt's Import und Export in die jeweils umgekehrte Richtung. Wenn wir nun aber die Gesetze alle angleichen, sodass die Tische und Stühle so normiert sind, dass sie eben alle gleich aussehen, dann können wir genau nicht mehr komparative Vorteile ausnutzen. Also ein grundlegendes Prinzip, nach dem wir alle in allen Ländern arbeiten und das eben auch internationalen Handel ermöglicht, das sehen wir von Compass Europa so, dass wir das eben mehrheitlich aufgeben und damit eben auch die Standortattraktivität aufgeben. Aber es gibt noch einen weiteren Punkt, und der ist, glaube ich, enorm wichtig. Das sind die unterschiedlichen politischen Systeme. Die EU ist top-down und die Schweiz ist bottom-up. Also die sogenannte direkte Demokratie, und da gibt es bestimmt auch bestimmte Bilder, die Ihre Hörerinnen und Hörer im Kopf haben von uns Schweizern. Ich meine, es ist so, wir stimmen auch über die Frage ab, ob ein Baum in unserer Gemeinde gepflanzt oder auch abgeholzt werden soll. Das stimmt, aber wir stimmen eben auch darüber ab, immer wieder, ob größere und wichtigere, für die gesamte Nation wichtige Entscheide eben in die eine oder andere Richtung gehen. Und dieser Entscheid jetzt über diesen Rahmenvertrag, der hat eine Dimension, wie wir ihn seit Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben. In der Europafrage ist das seit 30 Jahren oder bald 35 Jahren nicht mehr zur Debatte gestanden. Und deshalb sind jetzt auch ganz viele Schweizerinnen und Schweizer interessiert an dem Thema. Und wie ich jetzt sehe, hoffentlich auch die Deutschen.
Ja gut, ich denke mir halt immer, weil für mich ist die Frage deshalb interessant, weil ich sage, okay, wir sind da dabei. Aber wir haben eine andere Rolle, oder wir könnten ja theoretisch eine Rolle spielen, indem wir sagen, einige Dinge, die jetzt zum Beispiel Sie kritisch sehen in der EU und das, was Sie so negativ finden mit Blick auf eine weitere Annäherung, gilt natürlich für uns gleichermaßen, weil wir drin sind, wo wir sagen, okay, wir können zwar nicht, wir sind zwar nicht, wir wollen ja nicht austreten, das ist das Thema, aber wir müssen halt mehr Druck auf die EU ausüben, dass bestimmte Dinge eben nicht kommen. Das ist ja die Werte umgekehrt, dass bestimmte Normen, die sozusagen sich so auswirken können, wettbewerbsverschlechternd, dass wir die im Prinzip verhindern. Und da wäre meine Frage jetzt, Sie haben ja die Stichworte gesagt, mein 99 und 2004. Wie ist denn jetzt der Blick von Ihnen auf die EU in dieser Zeit? Haben Sie es heute mit einer anderen EU zu tun als vor 25 Jahren?
Ja, absolut. Wenn vor 10 Jahren oder 15 Jahren die Frage gestellt wurde, welche beiden Länder sind in Europa wirtschaftlich top, dann hieß es Deutschland und die Schweiz. Heute beantwortet diese Frage wahrscheinlich jeder nicht mehr mit beiden Ländern, sondern wahrscheinlich nur noch mit der Schweiz. Ich gebe Ihnen ein paar Zahlen. Das Bruttoinlandprodukt pro Kopf ist in der Schweiz 94.000 Euro, in Euroland 42.000. Arbeitslosenrate in der Schweiz circa 3,9%, Euroland circa 5,9%. Das sind Zahlen von letztem Jahr. Wir gehen davon aus, dass es dieses Jahr leider, muss man sagen, ist ja nicht so, dass wir das gerne sehen, massiv höher wird. Staatsverschuldung braucht man nicht viel zu sagen. Sie selber haben in Deutschland gerade die Aktualität, dass sie ein Open-End-Staatsverschuldung durch ihr Parlament bewilligt bekommen haben. Man mag halten, was man will von Herrn Merz, aber das ist eigentlich keine gute Zukunftsperspektive für die nächste Generation. Wir haben 39% verglichen mit damals 100% in der EU. Und wenn wir einfach all diese Hard Facts anschauen, das sind nur drei von vielen, dann können wir eigentlich sehen, eine Annäherung juristisch, institutionell an das Gebilde der EU scheint nicht von besonderem Vorteil zu sein. Im Gegenteil. Und gewisse Dinge sind hausgemacht, selbstverständlich auch in Deutschland. Auch wir sind nicht problemfrei. Daran muss man arbeiten. Aber das Konstrukt EU hat nicht dazu geführt, dass es allen Ländern in der EU massiv besser geht, sondern das Gegenteil. Und da wollen wir nicht hin.
Ja gut, das kann man ergänzen. Schuldenbremse gibt es in der Schweiz ja auch. Und Sie haben ja auch bewiesen, man kann mit Schuldenbremse auch investieren. Meine Hörer wissen auch, man braucht keine Schulden, um Deutschland zu sanieren. Das hätte man auch anders machen können. Die Frage ist natürlich, steht im Raum, die EU macht ja trotzdem Druck. Also ist ja die Frage, reden wir jetzt eigentlich nur darüber, nach dem Motto, wir bewahren den Status quo, oder geht es auch darum, dass wir bestimmte Dinge zurücknehmen? Also wie gesagt, ich bin oft in der Schweiz und ich glaube, ich breche kein Geheimnis aus, wenn viele Schweizer nicht gerade happy sind ob der Freizügigkeit. Ja, geht es um eine Verhinderung eines weiteren Schrittes oder geht es auch um die Korrektur früherer Entscheidungen in der Kooperation zwischen der EU und der Schweiz?
Also wir bei Kompass Europa setzen uns ein gegen eine weitere Annäherung an die EU. Es geht jetzt nicht in erster Linie darum, zu korrigieren die Bilateralen, die schon existieren. Im Gegenteil, wir sind der Meinung, dass es damit in den letzten Jahren sehr, sehr gut funktioniert hat.
Man könnte auch einwenden, wenn jetzt das Szenario, was Herr Erzinger gerade beschrieben hat und meine treuen Hörer wissen, dass ich das wahrscheinlich genauso sehe, dann wird natürlich der Migrationsdruck aus der EU Richtung Schweiz weiter enorm ansteigen.
Sicherlich einerseits, der Druck wird ansteigen, aber es gibt ja auch andere Instrumente, mit denen man darauf reagieren kann. Und wir haben ja jetzt bereits eine Ventilklausel in den Verträgen und es würde in diesen neuen Verträgen wieder eine Ventilklausel geben.
Sie sagen im Prinzip, okay, wir wollen am Status quo quasi festhalten. Jetzt die Diskussionslinien in der Schweiz, vielleicht können wir darüber noch ein bisschen sprechen. Ich habe gelesen, gerade die Sozialdemokratischen Partei und die Gewerkschaft, die sind ja sehr stark für diese Verträge, sobald ich es gelesen habe. Was ist da der Hintergrund der Hoffnung? Das verstehe ich nicht so richtig. Wenn es einem Land eh besser geht, wirtschaftlich, wer mehr verdient, alles drum und dran. Warum sind nicht 100% der Schweizer dagegen? Das würde ich vielleicht eine doofe Frage, aber ich habe mich verstanden, warum sie treten nicht so stark dafür ein?
Ja gut, also das ist sehr eine interessante Frage. Sie sprechen einen Punkt an, der in der Tat interessant ist. Die Gewerkschaften am linken Ende, auch in der Schweiz des politischen Spektrums, sind dagegen. Das ist eigentlich ein Unikum in der Diskussion. Es ist selten diese, man mag sagen, unheilvolle Allianz zwischen ganz links und der Mitte oder Mitte rechts. Ist ja auch von der Rechtspartei, also die SVP bei uns, die sind natürlich seit 30 Jahren dagegen. Aber da grenzen wir uns massiv ab, weil wir der Meinung sind, wir brauchen gute Beziehungen zur EU. Es geht nicht darum, keine Beziehungen zu haben. Es geht auch nicht darum, irgendwann zu sagen, nein, wir sind ganz alleine und autonom und autark. Das geht nicht. Wir sind alle vernetzt, auch die Wirtschaft selbstverständlich. Die EU ist einer der wichtigsten Handelspartner. Und so sind eben auf Ihre Frage zurück, sehr viele Schweizerinnen und Schweizer folgen eigentlich einem Narrativ derjenigen, die auf der Befürworterseite dieser Verträge sind, die sagen, wir brauchen das aus rein wirtschaftlichen Gründen, weil der Austausch von Waren und Dienstleistungen unglaublich wichtig ist und nur mit solchen bilateralen Verträgen und eben der Fortführung von bilateralen Verträgen möglich ist. Und jetzt kommt der Punkt, warum wir dagegen sind und eben aus unserer Sicht die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer dagegen sind, ist eben nur deswegen, weil dieser neue Vertrag, der Rahmenvertrag für diese neuen bilateralen Verträge von der Schweiz verlangt, in den 5 binnenmarktrechtlichen Dossiers, die ich erwähnt habe eingangs, dynamisch, also faktisch automatisch Recht zu übernehmen. Bisher übernehmen wir durchaus auch schon im Rahmen der bilateralen Verträge europäisches Recht, aber eben nicht zu 100%. In Zukunft verlangt man von uns, dass wir 100% EU-Recht übernehmen. Man gesteht uns eine zweijährige Frist zu, wo wir unser direktdemokratisches Recht des Referendums wahrnehmen können. Und wenn wir dann aber immer noch nicht einverstanden sind, per Volksabstimmung, droht man uns mit Ausgleichszahlungen. Also Sie müssen sich mal vorstellen, bei uns ist eben dieser, ich nenne das immer den Mekano, also wie das Konstrukt eben funktioniert, heißt hier, friss und stirb. Wenn du willst, kannst du noch 2 Jahre warten, aber eigentlich musst du das übernehmen. Wenn du dann trotzdem nicht willst, dann musst du bezahlen. Das ist eben genau der Punkt der Aushöhlung unserer direkten Demokratie, weil Frau Unger und ich würden dann eben mit der Zeit kein Referendum mehr ergreifen, weil diese Ausgleichszahlungen drohen. Und das ist ein tiefer Eingriff in unser direktdemokratisches System und deshalb ist das eben dann nicht kompatibel mit diesen Top-Down-Versionen, die die EU verlangt. Darum geht's im Kern.
Also würde ich mal umgekehrt fragen, wir plaudern miteinander, wir drei sagen dann, okay, es ist ja sowieso ein Thema, dass die EU nicht so gut dasteht zurzeit, wir haben viel Bürokratie, Überregulierung, Sie haben auch die ökonomischen Fakten angesprochen. Wir drei würden jetzt nach Brüssel fahren und würden jetzt mit Frau von der Leyen zusammensitzen und sagen, wir machen mal eine Reform der EU. Gäbe es dann auch ein Zielbild der EU für Sie, wo Sie sagen würden, bei der wären wir gerne mit dabei?
Also Sie müssen verstehen, in der Schweiz ist ein möglicher EU-Beitritt absolut kein Thema.
Egal, so habe ich es eigentlich gemeint. Ich meinte nur vom Konzeptionellen her. Ich meine, müsste es so sein, dass die EU sich so organisiert wie die Schweiz beispielsweise, weil sie immer in der Schweiz, wenn ich es richtig verstehe, auch sehr viel Autonomie der einzelnen Kantone. Also, und Sie haben ja am Anfang gesagt gehabt, naja, früher war es nur ein Binnenmarkt. Also sollte eine EU sich wieder eher mit den Nationalstaaten mehr Autonomie geben, so als Zielmodell, mit dem sie sich wohler fühlen würden, ungeachtet der Tatsache, dass sie niemals eintreten würden.
Ich erlaube mir da schon ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen, ohne hier wirklich Ratschläge geben zu wollen. Aber auf Ihre Frage hin, was sind die Kernprobleme jedes Staates? Das ist die Mitsprache der Bevölkerung. Also welchen Grad an Organisation der Bevölkerung lässt der Staat zu? Und in unserem Fall in der Schweiz ist das eben eine sehr direkt demokratische Organisation, wo Sie und ich über beinahe alles abstimmen und diskutieren können. Und in der EU ist das halt begrenzt. Also gibt es das Element der Mitbestimmung, das, glaube ich, einfach für jedes Volk überall auf der Welt wichtig ist. Da würde ich für uns in Anspruch nehmen, haben wir mehr Mitbestimmung, ist auch objektiv nachvollziehbar und in der EU eben weniger. Also müsste man dort drehen. Das zweite Element ist die Frage, inwiefern politische Integration irgendwo eine Grenze auch hat. Sie wissen besser als ich als EU-Bürger, dass die EU gegründet worden ist auf der Frage, wie viel wirtschaftliche Integration wir wollen und dann praktisch mit wahrscheinlich den Verträgen von Maastricht dann diese politische, auch geldpolitische Integration natürlich vorangeschritten ist. Und was wir aus der Schweiz beobachten, ohne natürlich Teil davon zu sein, ist schon eine Frage, auch wie viel will man daran drehen. Wir sehen bei uns in unserem Land, dass Kohäsion zwischen, Sie haben es erwähnt, Kantonen, ein Nationalverständnis dadurch gegeben ist, natürlich, dass es allen gut geht, das ist der wirtschaftliche Faktor, aber es ist auch dadurch gegeben und wahrscheinlich mehrheitlich dadurch gegeben, dass man mitbestimmen kann, Dinge ändern kann, Fehlentwicklungen in einer Mehrheit eben auch direkt demokratisch oder basisdemokratisch eben angehen kann. Und deshalb sagen wir so stark, es ist nicht eine Frage, wer ist besser oder gescheiter oder arbeitsamer. Das ist es ja nicht. Wir sind ja alle gleich. Es ist das politische System, das uns dazu bewegt zu sagen, um Himmels Willen, nur nicht näher an die EU. Ein Beitritt auf Ihre Frage, wie ich erwähnt habe, ist ohnehin kein Thema. Wenn die EU sich mehr in Richtung Schweiz entwickelt und dafür nur 50 Jahre braucht, ja, let's talk again, why not?
Mit was droht denn eigentlich die EU, wenn sie jetzt nicht unterschreiben?
Die EU hat das ja schon ein bisschen gezeigt. Der Rahmenvertrag war das erste Mal ja schon 2021 in Verhandlung. Der Bundesrat hat dann unter anderem durch den Druck von Kompass Europa die Verhandlungen abgebrochen. Und in der EU war man ziemlich verärgert und hat daraufhin versucht, der Schweiz klarzumachen, dass es so nicht geht. Die Schweiz wurde sozusagen rausgeschmissen aus dem Forschungsprogramm Horizon. Das Studentenprogramm Erasmus wurde für die Schweiz gestoppt, die Börsenäquivalenz ausgesetzt und in dem einen Abkommen MRA zur gegenseitigen Anerkennung von Normen wurde einfach nicht mehr aufdatiert. Das hat die Schweiz schon deutlich zu spüren bekommen. Aber gleichzeitig waren wir auch in der Lage, eigentlich die Folgen weitgehend abzufedern. Die Branchen, die von der Erosion dieses MRAs betroffen waren, haben das gut abfedern können. In der Forschung ist der Bund eingesprungen, hat die Forschungsprojekte direkt finanziert und es gab eigentlich in dem Sinne keine schlimmeren Auswirkungen.
Und man muss sich mal vorstellen, Sie machen nicht, was die EU will. Wie wäre das 2021, Frau Unger hat es erwähnt, nicht gemacht haben. Wir haben nicht unterschrieben. Der Bundesrat hat gesagt, liebe Frau von der Leyen, machen wir nicht. Und dann folgte, was eben gerade beschrieben worden ist. Und jetzt sind wir 5 Jahre später an einem nicht unähnlichen Punkt. Man ist sich wieder mit einem Stück Papier, diesmal auf 1500 Seiten, nicht nur auf 36 Seiten, einig auf Stufe der Regierungen. Man möchte mit einem neuen Rahmenvertrag institutionell näher aneinander rücken. Und Volk und wahrscheinlich auch Stände bei uns, sprich die Kantone, werden das in einer Abstimmung einfach wieder niederschmettern. Was ist denn dann los, wenn die EU das erfährt, wenn es dann soweit ist? Also das ist doch keine Art, auf Augenhöhe miteinander umzugehen. Und deshalb kann ich Frau Unger nur beistimmen, es ist eigentlich immer dasselbe Schema. Es wird Druck ausgeübt, dann werden Nadelstiche kommen und am Ende setzt man sich wieder zusammen. Weil, und das ist wichtig auch zu hören, wir sind der bessere Kunde als die EU bei uns. Das heißt, die EU hat entsprechend ein Handelsbilanzdefizit zu unseren Gunsten. Deshalb kann man eigentlich davon ausgehen, dass auch nach einem Abbruch der Verhandlungen, was jetzt nicht passieren wird, oder einer Volksabstimmung, die wahrscheinlichere Variante gegen dieses Vertragswerk, wenn das dann abgeschmettert ist, dann wird es halt 2 Jahre wieder Däuberle, sagen wir in der Schweiz. Es ist so wie ein Kleinkind mit den Füßen stampfen. Wird dann die EU wieder mit den Füßen stampfen, bisschen piesacken und nachher wird man sich wieder besinnen und wieder an den Verhandlungstisch kommen.
Ich finde es faszinierend, dass man von 36 Seiten auf 1100 Seiten kommt mit demselben Inhalt.
1500.
Ich finde es total faszinierend, denselben Inhalt hinzubekommen. Aber gibt es eine Kompromisslinie oder sagen Sie eigentlich, der eigentliche Kompromiss, den wir anbieten können, es bleibt alles, wie es jetzt ist?
Ja, nein, man muss schon klar sagen, also wenn wir sagen, es bleibt alles, wie es ist, dann stützen wir uns ja auf die existierenden Verträge, Bilaterale 1 und 2. Die würden natürlich bei einem Abbruch der Verhandlungen oder einem Volksentscheid gegen das Abkommen, würden die natürlich erodieren, genauso wie jetzt eben Frau Unger beschrieben hat, ein MRA nach 2021 erodiert ist. Also würde man davon ausgehen, dass die Bilateralen 1 ja dann auch mit der Zeit keine Grundlage mehr wären.
Aber nur weil die EU das dann als Strafaktion machen würde. Sie müsste es ja nicht erodieren lassen.
Die EU müsste nicht.
Richtig.
Absolut, das sind gültige Verträge. Eben, das meine ich mit Piesacken. Also dann würde halt die Kommission die Schweiz wieder piesacken und Horizon und Erasmus und Euratom, MRA entsprechend aussetzen, nicht aufdatieren und da und dort eben weitere Strafaktionen machen. Alles nicht nötig, auch übrigens vertraglich nicht korrekt. Aber das ist halt der politische Druck, den die EU als große supranationale Organisation auf ein kleines Land wie die Schweiz ausüben kann und auch wird. Davon sind wir überzeugt. Aber da darf man sich nicht kleinkriegen lassen, das gilt es auszuhalten.
Um was geht's der EU eigentlich? Geht's der EU darum, einen Wettbewerber, nicht auszuschalten, aber zu schwächen? Oder geht es der EU darum, mehr Geld von der Schweiz zu bekommen? Oder beides?
Naja gut, ich würde jetzt nicht sagen, dass beides im Extremfall und ausschließlich da ist. Aber es ist schon eine Tatsache, es gibt diese berühmten Kohäsionszahlungen, die die Schweiz an die EU macht, die auch im neuen Vertragswerk Teil und Bestandteil sind. Man redet von, wenn ich mich nicht irre, 350 Millionen pro Jahr, die man bezahlen muss aufgrund des neuen Vertragspakets. Das kann sich die Schweiz leisten. Wir sind übrigens auch der Meinung, dass das in Ordnung ist. Es ist völlig in Ordnung, dass wir an die Kohäsion in der EU beitragen, als Land, das mitten in Europa auch davon profitiert, dass Handel möglich ist innerhalb von Europa. Wir sind ja überhaupt keine Abschotter. Aber es wäre gut zu wissen, wohin das Geld geht. Wenn Sie die bisherigen Programme anschauen, dann weiß kein Mensch, wo diese Fränkli und Räppli hingehen. Und das ist das, was uns stört. Und auch im neuen Vertrag steht nichts darüber, wohin das Geld genau geht. Es verschwindet irgendwo in den Niederungen der Kommissionssäckli, oder? Und das ist halt das, was wir nicht in Ordnung finden.
An dieser Stelle eine Ergänzung. Wie bereits erwähnt, haben wir das Gespräch vor dem Zollhammer Donald Trumps für die Schweiz geführt. Die Initiatoren der Kompass-Initiative haben sich übrigens, wie die Neue Zürcher Zeitung berichtet, aktiv eingebracht, um mit den USA doch noch eine Verhandlungslösung zu finden. Alfred Gantner, der die Vermögensverwaltungsfirma Partners Group mit aufgebaut hat und Gründer von Kompass Europa ist, war beispielsweise Mitglied der Schweizer Delegation, die nach Washington gereist ist, um doch noch einen Vertrag zu erzielen. Gantner möchte dabei, so die NZZ, auch zeigen, dass die Schweiz weiterhin den Alleingang wagen kann. Denn eins ist klar, wenn es der Schweiz nicht gelingt, eine Einigung mit den USA zu erzielen, dann haben die EU-Freunde in der Schweiz ein gewichtiges Argument für den neuen Rahmenvertrag. Doch kommen wir nun zurück zu meinem Gespräch mit den Vertretern der Allianz Kompass Europa. Inwiefern spielt denn diese geopolitisch veränderte Situation in die Diskussion eine Rolle in der Schweiz? Dass jetzt im Prinzip die Frage ist, sind die USA noch Schutzmacht Europas? Was macht der Putin mit dem Trump? Spielt das irgendwie eine Rolle, wo man sagt, naja, vielleicht sollten wir doch eher mit der EU kooperieren, auch gerade mit Blick auf Verteidigung? Oder sind das keine Aspekte, die eine Rolle spielen?
Doch, das ist ein Thema, was vor allen Dingen die Befürworter des Vertragspakets ganz gerne jetzt bemühen und sagen, gerade in den unsicheren Zeiten heute haben wir gar keine Alternative, als mit der EU zusammenzustehen, und wir müssen das auf politischer Ebene tun, damit es auch sicherheitspolitisch funktioniert. Ich denke aber, das sind zwei Paar Schuhe. Das eine sind politische Themen und das andere ist die Sicherheitspolitik. Und die Sicherheitspolitik muss nicht über die EU laufen. Das ist auch anders möglich.
Genau. Bisher hieß es ja immer, Sicherheit sei NATO. Im Übrigen gibt es auch, abgesehen von einem mickrigen Bataillon, glaube ich, gibt es ja auch nicht wirklich militärische Stärken, die die EU in den letzten Jahren aufgebaut hat. Das will sie jetzt ändern. Das kann auch geändert werden. Aber wenn wir als Schweizer heute Sicherheit denken, dann müssen wir ehrlicherweise an NATO denken und natürlich unsere eigene Landesverteidigung, wo wir genauso in denselben Dilemma sind wie jedes europäische Land. Wir haben auch profitiert von der Friedensdividende. Die letzten 30, 35 Jahre haben zu wenig investiert in Verteidigung, kriegen kaum ein Gefecht der verbundenen Waffen hin, dass wir also schießen, geradeaus im Bogenwurf und noch uns bewegen können. Das kann keine Armee so richtig mehr. Und da müssen wir auch investieren, absolut. Aber ganz wichtig, die Frage der institutionellen Anbindung an die EU über ein solches Vertragspaket, das jetzt zur Debatte steht, hat nichts mit Sicherheitsfragen, die berechtigt und richtig sind, dass man die sich auch stellt, zu tun. Und deshalb ist eine separate Diskussion.
Ich muss schmunzeln, weil meine Schweizer Freunde mir immer gesagt haben, dass, glaube ich, die Schweizer Armee locker über mehr funktionsfähige Leopard 2 Panzer verfügt als die Bundeswehr. Also ganz so schlimm ist es in der Schweiz dann doch noch nicht. Aber die Frage wäre jetzt zum Abschluss, was ist die Zeitachse und wie geht es weiter bezüglich dieses Themas mit der EU?
Also wir haben eine Initiative lanciert, die heißt Kompass-Initiative gegen eine Passivmitgliedschaft in der EU, weil das wär's. Wir wären Passivmitglied, wenn wir das annehmen würden. Mit dieser Initiative geht dann bei uns auch durch bestimmte Instanzen, Parlament auch, bundesrätliche Botschaft und so weiter. Die wird wahrscheinlich in 3 bis 5 Jahren zur Abstimmung kommen. Das ist so der Rhythmus bei uns. Dann kommt eine Abstimmung und die Abstimmung wird entweder im Wahljahr 2027 sein oder, wenn man das eben nicht will, im Wahljahr 2028, aber wahrscheinlich nicht später. Und das Interessante ist, was machen jetzt die Vertreter in Bern unserer Regierung, wenn unsere Initiative zustande kommt, die eigentlich nur verlangt, dass das Ständemeer, also die Kantone und das Volk, beide Stände, dazu abstimmen können. Wenn unsere Initiative zustande kommt, ist eigentlich klar, dass das EU-Vertragswerk mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit abgelehnt werden wird. Ich glaube, so weit raus kann man sich lehnen aus dem Fenster, auch in einem Podcast in Deutschland. Das hat bei uns keine Chance.
Das heißt, im Ergebnis ist es da nicht zustande gekommen und hat die EU ihr Ziel nicht erreicht. Und dann stehen wir vor dem Szenario, was Sie vorhin skizziert haben, der Erosion des Status quo.
Korrekt, ja, das ist so. Also die bilateralen Verträge, die existieren, werden sukzessive an Wert verlieren, erodieren. Aber was es ja immer noch gibt, was nicht betroffen ist, ist das Freihandelsabkommen. das zwischen der EU und der Schweiz besteht. Und das gibt uns ja nach wie vor einen zollfreien Marktzugang und die Möglichkeit, in die EU zu exportieren. Und ich sag mal, andere Länder, die EU, China, sind große Handelspartner und exportieren Unmengen in die EU und haben auch nur ein Freihandelsabkommen.
Und für uns stellt sich halt natürlich die Frage, inwiefern, basierend auf diesem Freihandelsabkommen, wollen wir noch einmal in bilaterale Verhandlungen zu X-Sektoren, Luft, Land, was auch immer, eintreten, um im gegenseitigen Interesse auf Augenhöhe, ohne institutionelle Anbindung, nochmals Verträge abzuschließen. Da verschließen wir uns gar nicht. Im Gegenteil, das macht ja Sinn. Aber das, was jetzt auf dem Tisch ist, geht zu weit. Deshalb müssen wir es zuerst weghaben, bevor wir wieder neu anfangen können.
Ja, vor allem, was ich interessant finde, liebe Frau Unger und lieber Herr Erzinger, ist ja nochmal zu sehen, wie die EU agiert. Die EU agiert ja jetzt hier mit Ihnen, aber sie agiert ja auch sonst auf der Welt mit bestimmten Vorstellungen. Und ich finde es sehr, sehr interessant. Und ich finde, wie gesagt, ich glaube, es ist ganz unstrittig. Wir alle wünschen uns mehr europäische Gemeinsamkeit, bessere Zusammenarbeit, auch noch bessere Zusammenarbeit zwischen der EU und der Schweiz, die auch nicht schon gut ist, aber eben mit weniger Gleichmacherei, würde ich es jetzt nennen. Ich glaube, es ist gut, dass es eben Wettbewerb gibt. Es ist gut, dass nicht alles überall gleich ist. Und insofern kann ich persönlich durchaus verstehen, dass sie besorgt blicken auf das, was sie da unterschreiben sollen, weil sie ja nicht wissen, was bei der EU noch alles aufgekocht wird in den nächsten Jahren. Kann ich gut nachvollziehen.
Und vor allen Dingen, was wir eigentlich bisher nur im Nebensatz angeschnitten haben, aber was ja wirklich ein riesen Problem ist, ist einfach diese überbordende Bürokratie, die ja jetzt vielleicht angegangen werden soll bei der EU, aber ob das dann auch reüssiert, ist eine andere Frage.
Das wollen wir auf keinen Fall übernehmen.
Also kein Lieferkettengesetz für die Schweizer Unternehmen.
Mein Gott, nein. Wir müssen ja jetzt schon irgendwie hunderte von Berichtspunkten, weil unser eigener Bundesrat gesagt hat, ja, wir müssen kompatibel sein. Deshalb müssen wir jetzt schon in jedem Unternehmen einige hundert Berichtspunkte der Nachhaltigkeit und so weiter liefern. Aber Ihr Gesetz von der EU, wenn wir das dann irgendwann mal übernehmen müssten, beinhaltet 1144 Punkte. Und Sie sehen, der Trend geht in eine völlig falsche Richtung. Deshalb lieber mehr Schweiz in der EU und weniger EU in der Schweiz.
Also klar, im Prinzip eigentlich richten Sie sich gegen Bürokratie. Ihr Vorschlag ist eigentlich zu sagen, wäre den Anfängen, wir sind doch nicht so bürokratisch, lass uns die Bürokratie verhindern. Da bin ich auch sofort bei Ihnen. Und ich glaube, wie wir uns alle sehr viel wünschen, dass es möglich wäre, weil ja wir wissen, dass ja vor allem die EU der Treiber der Bürokratie auch in Deutschland ist und gar nicht mehr bei den Deutschen, die eh schon schlimm genug wären alleine, aber die EU treibt es auf die Spitze. Also vor dem Hintergrund, eine Anti-EU-Bürokratisierungsinitiative haben Sie dort gestartet.
Ja. Im Minimum.
So kann man es auch nennen.
Ja. Frau Unger, Herr Erzinger, vielen herzlichen Dank für die Zeit, für den Blick von der Schweiz auf die EU und bin mal gespannt. Ich werde verfolgen, wie das weitergeht, aber in der Tat, ich würde mich wundern, wenn Ihre Prognose falsch wäre und Sie mit Ihrer Abstimmung nicht die entsprechende Unterstützung finden würden. Das würde mich sehr stark wundern. Nicht als so enger kennender Schweiz, aber ein bisschen kenne ich die Schweiz ja auch. Insofern danke für den Insight und ich hoffe mal, die EU zieht die richtigen Schlussfolgerungen raus und geht Richtung Entbürokratisierung.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Halten wir fest, die Kritik, die aus der Schweiz an der EU geübt wird, finde ich durchaus relevant. Die EU soll sich wirklich fragen, wo sie steht. Wir wissen, die wirtschaftliche Entwicklung der letzten 20 Jahre ist enttäuschend. Wir kennen auch die Ursachen, die verfehlte Energiepolitik, die überbordende Bürokratie und der Glaube, nur mit immer mehr europäischer Regulierung ließe sich die EU voranbringen. Das hat in den letzten Jahren erhebliche Wachstumseinbußen mit sich gebracht, mit entsprechenden Wohlstandsverlusten. Der Euro, eigentlich mit dem Ziel gestartet, die Wirtschaft der Mitgliedsländer zu beflügeln, beförderte Verschuldungs- und Immobilienblasen, die in der Eurokrise mündeten und letztlich über die erforderliche Sparpolitik das Wachstum zusätzlich drückten. Die Innovationskraft der EU hat deutlich abgenommen, vor allem was die Hochtechnologie betrifft. Hier haben die USA und China nach allen eingängigen Statistiken die Nase vorn. Die Schweiz, ich habe es bereits erwähnt, hat es geschafft, trotz der Tatsache, dass sie inmitten der EU liegt und über die Hälfte des Außenhandels mit der EU stattfindet, ihren Wohlstand zu bewahren. Das gilt auch, wenn man die Zahlen um die höheren Lebenshaltungskosten und die Arbeitszeiten bereinigt. Deshalb darf es nicht verwundern, dass selbst Vertreter der Schweizer Wirtschaft dies nicht leichtfertig aufs Spiel setzen möchten. Es bleibt abzuwarten, ob und wie lange der US-Zollschock den Befürwortern des Rahmenabkommens in der Schweiz Auftrieb verleiht. Bei der Volksabstimmung, die frühestens 2027 erwartet wird, könnte es zu einer erneuten Ablehnung und damit Enttäuschung in Brüssel kommen. Das, wie auch das Brexit-Votum, sollte der EU Anlass geben, den eigenen Weg kritisch zu überprüfen. Optimisten hatten gehofft, das Brexit-Votum würde den Anstoß zu überfälligen Reformen geben. Doch das Gegenteil war der Fall. Man konzentrierte sich in Brüssel darauf, den Brexit möglichst teuer und kompliziert zu machen, um Großbritannien für das Votum zu bestrafen, wie es der damalige luxemburgische Finanzminister Pierre Cramagna 2018 formulierte. Besser wäre es, eine EU zu gestalten, die deutlicher als bisher die Mehrung des Wohlstands der Mitgliedsländer in den Vordergrund stellt. Dabei kann die EU natürlich nicht wie die Schweiz werden, aber dennoch von dieser lernen. Weniger Zentralisierung, mehr Wettbewerb, deutlich geringere Regulierungstiefe und, auch das ist wichtig, keine Schuldensozialisierung. Die Zukunft Europas entscheidet sich in seiner Fähigkeit zur Erneuerung und am Umgang mit kritischem Feedback von außen. Die Erfahrungen aus Großbritannien und der Schweiz zeigen, die EU muss attraktiver, flexibler und bescheidener werden. So viel heute von mir. Am kommenden Mittwoch im BTO Refresh blicken wir auf eine Studie mit dem Titel Quo Vadis EU, die wir bereits vor einiger Zeit diskutiert haben, die sich aber angesichts der heutigen Folge durchaus lohnt zu wiederholen. Bleibt mir, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle sehr herzlich erneut fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf ein Wiederhören am Mittwoch, spätestens am Sonntag, und natürlich auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen. In diesem Sinne, alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.